Sie können schon mal aufschlagen, Sacharja 9. Und wenn Sie irgendwie ein Bändchen an Ihrer Bibel dran haben oder ein anderes Lesezeichen, Matthäus 21, gleich am Anfang. Die beiden Texte wollen wir betrachten, wobei der Schwerpunkt heute auf Sacharja 9 liegt. Wir lesen das dann gleich. Helfen Sie sich mal beim Aufschlagen, wer es nicht gleich findet, kann dem Nächsten helfen. Wer es schon, also wer es gefunden hat, kann dem Nächsten helfen. Also, Matthäus 21, gleich am Anfang, ab Vers 1. Das ist dann im Grunde auch letztlich die neutestamentliche Erfüllung dieses Geschehens, des Einzuges in Jerusalem. Ja? Aber bevor wir lesen, möchte ich gerne ein paar Worte noch sagen. Wissen Sie, es hat mich in diesen Tagen sehr bewegt, das teuerste jemals verkaufte Gemälde hieß Salvator Mundi oder übersetzt Erlöser der Welt von Leonardo da Vinci. Das ist ein Jesusbild. Und das ist also bei Sotheby's verkauft worden für 450 Millionen Dollar. Eine Zeitung hat geschrieben, das ist der doppelte Neymar, der Fußballspieler. Weil der Fußballspieler Neymar ist der teuerste jemals verkaufte Spieler im Fußballgeschäft. Und da sagen alle, das sind ja astronomische Zahlen, die irgendwie nicht mehr rückgebunden sind an normale Verdienste, die einer hat. Und das Doppelte war das Bild. Für mich ist das Ganze ein Zeichen. Ich komme gleich darauf zurück. Im Jahre 1920, das ist interessant, gab es ja das Bild auch schon, und da wurde es für vielleicht 60 oder etwas mehr Dollar verkauft, also eher wie eine billige Kopie, weil man damals nicht erkannte, dass der Meister dieses Bild gemalt hat, Leonardo da Vinci. Man hat es einem anderen Maler zugeordnet, der wenig bekannt ist, und da war das Bild auch gleich wenig wert. Für 60 Dollar über den Tisch geschoben, das kriegst du auf jedem Flohmarkt zu kaufen. Plötzlich änderte sich die Bewertung des Bildes, das übrigens mehrere, also auch Restaurationen hinter sich hat, als die Experten herausfanden, dass der Stil, wie dieses Bild erstellt wurde, eindeutig auf Leonardo da Vinci zurückzuführen ist. Und man erkannte plötzlich in diesem Bild eines der verlorenen Gemälde aus seiner Hand, wo man wusste, das hat er mal gemalt, aber es ist wahrscheinlich verloren gegangen. Für mich ist das ein Zeichen, weil das Bild von Christus weist ja zurück auf seine Inkarnation, auf seine Fleischwerdung, das, was wir zu Weihnachten feiern. Jesus ist Mensch geworden. Er ist einer von uns geworden. Und er, das sagt der Hebräerbrief in Kapitel 1, Vers 3, ist der Abglanz der göttlichen Herrlichkeit, der Abdruck seines Wesens. Also eigentlich das genaueste Bild von Gott, das es überhaupt gibt. In ihm kommt Gott selber zu uns. Wir sehen, wie er ist. Und Christus selbst ist die größte, die teuerste Gabe Gottes an die Welt, die es überhaupt gibt. Und das wird ein bisschen im übertragenen Sinn in diesem Bild zum Ausdruck gebracht. Das teuerste jemals verkaufte Gemälde. Ich glaube, das zweiteuerste ist um mehr als die Hälfte billiger. Das zweiteuerste, was je verkauft wurde. Also das spricht natürlich zu solchen Leuten, die mit Kunst was anfangen können. Das teuerste, was diese Welt je empfangen hat, ist Christus. Die teuerste Gabe, die wichtigste Gabe für unser Leben. Und er ist das teuerste Geschenk. Die kostbarste Gabe ist sein vergossenes Blut Und die Wirkung, die Kraftwirkung, die dieser Tod und seine Auferstehung in unserem Leben entfaltet. Aber es ist eine Frage des Blickwinkels. Wenn ich also die Heilige Schrift nur als ein Menschenwerk ansehe, dann ist Jesus eine 60-Dollar-Kopie, die man so als Zugabe mit über den Ladentisch verhökert. Wenn ich also in dem Wort Gottes nicht die Hand des Meisters erkenne, wenn ich nicht verstehe, hier habe ich es mit dem lebendigen Gott, mit seinem Augapfel zu tun, hier redet er selbst, hier stellt er sich selbst vor, hier spricht er mich selbst an, wenn das nur so ein bisschen eine Empfehlung ist, dann erkenne ich den Wert in diesem Bild des Christus nicht. Dann ist Jesus vielleicht eine Ergänzung des Alltags oder ab und zu mal ein Trostpflaster für ganz schwere Zeiten. Aber den eigentlichen Wert dieser Person erkenne ich nicht. Das ändert sich erst, wenn der Heilige Geist sozusagen unsere Herzen sehend macht. Der Autor, sprich in diesem Fall der Maler, war verantwortlich für den Wert, den dieses Bild heute hat. Die Berichte über Jesus in der Heiligen Schrift, die wir lesen, hängen am Autor in erster Linie. Er gibt diesen Worten seine Kraft und seine Bedeutung und gibt ihnen den Wert und die Stellung, die sie für unser Leben haben. Deswegen benennen wir ja die Bibel als heilige Schrift. Heilig heißt, dass dort Gott zu mir redet, auch wenn die Ereignisse, die geschildert werden, Jahrtausende zurückliegen. Aber Gott spricht uns nach wie vor an. Heiligkeit ist also die überzeitliche bleibende Bedeutung der Heiligen Schrift für unser Leben. Es ist eben nicht nur historische Schrift, die Bibel ist auch ein historisches Buch. Bei der Auslegung muss man das beachten. Aber in erster Linie ist es Heilige Schrift. Gott stellt das Bild seines Sohnes vor uns und sagt, das ist der Ort deiner Erlösung. Und das, was du in diesem Bild siehst, will ich in deinem Leben aufrichten. Wir wissen alle, Gott möchte uns Jesus ähnlicher machen. Wir nennen diesen Vorgang Heiligung. Aber er stellt das Bild seines Sohnes vor uns hin und sagt, in diesem Bild kommt die Erlösung zu dir und die Verwandlung deines Lebens. Das steckt auch hinter einer Begegnung mit Jesus. Und deswegen kann man sagen, dieses Wort aus Sacharja 9, siehe, dein König kommt zu dir, es spricht von der Begegnung mit dem messianischen König. Unser Leben braucht eine Berührung mit seiner Gegenwart. Nicht nur in den Problemzonen, die wir gerade so auf dem Herzen haben, generell, unser ganzes Leben braucht eine Berührung mit seiner Gegenwart. Und jetzt komme ich zu unserem Text, den wir lesen wollen in Auszügen. Also der wichtigste Vers, Sacharja 9, ab Vers 9. Ich will nur wenige Verse hier lesen. Du Tochter Zion, freue dich sehr. Und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eseln. Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Bis dahin. Dazu gehört natürlich auch die Entsprechung im Neuen Testament. Es ist hochinteressant, dass dieser Bericht vom Einzug Jesu nach Jerusalem in allen vier Evangelien steht. Das haben wir nicht bei vielen Texten, dass sie in allen vier Evangelien stehen. Ich komme darauf zurück. Aber wir nehmen mal die Matthäus-Variante, weil das Matthäus-Evangelium ja das von den vier Evangelien ist, das uns den Zusammenhang mit dem Alten Testament erklären möchte. Matthäus 21. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen, geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht, der Herr bedarf ihrer. Zugleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, damit erfüllt würde, jetzt kommt das Zitat, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf. Und er setzte sich darauf, aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie, Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei der, der kommt in den Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte, wer ist der? Die Menge aber sprach, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Wir können hier mal ein Zeichen reinmachen, wir gehen aber vielleicht erstmal zurück zu Sacharja 9. Ich möchte einige Vorbemerkungen machen, bevor ich diesen Vers hier selbst auslege. Alle vier Evangelien berichten vom Einzug Jesu nach Jerusalem und sie zitieren Sacharja 9 oder spielen darauf an. Das zeigt, dass dieser Einzug eine besonders schwergewichtige Bedeutung hat. So wie Jesus nach Jerusalem einzog, im Sinne der Vollendung seines Weges in Kreuz und Auferstehung, so kommt er auch zu uns. Es gibt ein Kommen Gottes zu uns, das unabhängig von unseren Gebeten stattfindet. Gebet ist richtig. Wir sollen ihn anrufen. Wir haben auch viele Anliegen, die wir ihm vortragen. Aber es gibt ein Kommen Jesu aus einem eigenen Entschluss heraus, dass er uns begegnet. Und das ist eine ganz große Entlastung für alle die, die sagen, ich bin im Augenblick in einer Lebenslage, wo ich gar nicht so recht beten kann. Das gibt es nämlich auch manchmal. Es gibt Lebenslagen, wo die Verhältnisse so zudringlich sind, dass mir das Gebet schwerfällt. Und da tröstet es mich doch, dass das Kommen Jesu nicht von dem abhängig ist, was ich ihm als Vorleistung erbringe oder überhaupt von einer Vorleistung, sondern er kommt zu mir aus eigenem Entschluss, aus eigenem Interesse an meinem Leben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also, alle vier Evangelien berichten davon. Im Neuen Testament fällt nun etwas auf. Es wird eigentlich immer nur Sacharja 9 zitiert, aber nicht Vers 10, wo davon die Rede ist, dass nun die Kriegsbogen zerbrochen werden und dass er Frieden gebietet den Völkern. Warum zitiert das Neue Testament nur Vers 9 und stoppt vor Vers 10? Der Grund ist, weil es eine zeitliche Dehnung gibt. Dass Jesus den Völkern den Frieden gebietet, das geschieht bei seiner Wiederkunft, bei seinem zweiten Kommen. Aber das erste Kommen war davon noch nicht geprägt, sondern der Frieden, also die Basis für den Frieden, nämlich sein Kreuzestod, seine Auferstehung, mussten erstmal geschehen. Deswegen wird nur Vers 9 zitiert. Von den vier Charakteristikas, die der Kommende hat, ein Gerechter, ein Helfer, er ist arm und er reitet auf einem Esel. Vier Eigenschaften werden in den neutestamentlichen Texten nur zwei direkt erwähnt. Warum? Weil Sacharja 9 als bekannt vorausgesetzt wird. Man hat von Anfang an immer eine Zusammenschau von altem und neuem Bund praktiziert. Deswegen reichte im Grunde ein Kurzzitat. Die Juden, auch die orthodoxen Juden, deuten Sacharja 9, Vers 9 auf den Messias. In der ganzen jüdischen Auslegung ist das sehr häufig der Fall. Sacharja 9 wird auf die Ankunft des Messias gedeutet. Und das Thema des ganzen Sacharja-Buches ist ja der neue Tempel, der aufgebaut werden soll, und das erneuerte Jerusalem. Wir wissen, Sacharja gehört in eine Zeit hinein, wo nach dem Exil in Babylon und nach dem Edikt des Perserkönigs Kyros die Juden zurückkehren durften in ihr Land. Und es kamen also verschiedene Schübe von Rückkehrern nach Jerusalem. Sie fanden eine zerbrochene, verwilderte Stadt vor. Man kann sich das heute so vorstellen, wie Damaskus in Teilen heute aussieht. Da steht nicht mehr viel. Und dort gingen sie hin und haben im Grunde ganz neu begonnen. Das ist die Zeit des Propheten Sacharja. Der neue Tempel und das erneuerte Jerusalem. Interessant ist, dass, wenn wir mal in Kapitel 8 hineinschauen, Sacharja 8, Vers 23, dort steht: So spricht der Herr Zebaoth, zu der Zeit werden 10 Männer aus allen Sprachen der Heiden einen jüdischen Mann beim Zipfel seines Gewandes ergreifen und sagen: Wir wollen mit euch gehen, denn wir hören, dass Gott mit euch ist. Das ist ein prophetischer Hinweis auf die Mission unter den Heidenvölkern. Und Mission unter den Heidenvölkern hat nie bedeutet, dass Israel seine Rolle verliert in der Heilsgeschichte, dass es enterbt wird, nie und nimmer. Deswegen steht hier, wir greifen nach einem jüdischen Mann und mit seiner Hilfe wollen wir zum Gott Israels hinzufinden. Das ist die alttestamentliche Sicht auf den Missionsauftrag im Neuen Bund. Also sehr wichtig zu verstehen, dass Israel immer eine Rolle und eine Bedeutung behält. Und gleichzeitig wird gesagt, die Heiden werden hinzugerufen zum Volk Israel und werden so Volk Gottes. Das ist also nicht unwichtig für unser Verständnis der Zusammenhänge. Im ganzen Buch des Propheten Jesaja stechen zwei verschiedene Bilder des Messias hervor. In Sacharja 9, Vers 9 ist das erste Bild der einziehende arme König. Damit wollen wir uns beschäftigen. Es gibt ein zweites hervorstechendes Bild in Sacharja 12, Vers 10. Dort ist von dem Durchbohrten die Rede, über den Jerusalem und seine Einwohner klagen werden. Das Bild von dem Durchbohrten und von dem einziehenden König kennzeichnet das Jesaja-Buch. Also so wird sozusagen der Messias vorgestellt. Und genau so hat es sich erfüllt. Der Einziehende war wenige Zeit später der Durchbohrte, der am Kreuz Festgenagelte. Also wir merken, dass das Buch des Propheten Sacharja ein prophetisches Buch auf diese Ereignisse ist. Die Mauer und der Tempel stehen, aber alle fragen sich, wo bleibt der König? Dessen Einzug wird hier gefeiert. Der König kommt und sammelt sein Volk. So, und nun wollen wir uns angucken, was Sacharja 9, Vers 9 folgende bedeutet. Ich möchte drei Textbeobachtungen weitergeben, wobei die zweite die ausführlichste ist. Aber die erste ist die prophetische Freude, die hier verkündigt wird. In unserer deutschen Übersetzung heißt es hier: Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Also hier wird eine ausgelassene Freude verkündigt, die alles Wohlverhalten sprengt. Eine Freude, die in jeder Faser unseres Lebens ankommt. Und da müsste man sich fragen, wie hängt denn das mit der Freude zusammen? Schon der Name des Propheten Sacharja, der das hier aufgeschrieben hat, heißt übersetzt: Jahwe hat an uns gedacht. Das heißt, es gibt eine Zeit der Dunkelheit, des Gerichtes vorher, wo das ganze Gegenteil einer Freude stattfindet. Und das ist auch der Vergleichspunkt zu unserem Leben. Es gibt Phasen der Bedrückung und der Bedrängnis, der Dunkelheit. ich sage mal, der Entmutigung. Und wissen Sie, wie man solche Lebensabschnitte bezeichnet, wo die Freude fehlt? Wir reden in der Regel von einer Depression. Das heißt, ich schaue mein Leben von innen her an, ich muss anderen Leuten darüber gar nicht Mitteilung geben. Ich schaue mein eigenes Leben von innen her an. Und ich bin über verschiedene Passagen und Problemstellungen meines Lebens einfach verzweifelt. Ich finde keine Lösung. Es gibt natürlich verschiedene Arten von Depressionen. Ich möchte mich jetzt auf dieses Thema gar nicht so ganz weit einlassen. Aber sehr häufig ist eben diese, dass der Maßstab, den ich an mich selbst anwende, so hoch ist, dass ich ihn nicht erreichen kann und dass ich nur Verurteilung empfange. Ich verurteile mich im Grunde selbst durch den Maßstab, den ich an mich selbst heranführe und bin darüber hoffnungslos. Und in diesem Moment, wenn solche Zustände da sind, spielt die Freude eine ganz wesentliche Rolle. Die Freude, die diese Phase beendet, die kann man bezeichnen als das Abnehmen der Ketten meiner Seele. Man kann sie bezeichnen als das Licht, das in einen dunklen Raum hineinfällt und plötzlich wird alles farbig, wo ich vorher nur im Schwarz-Weiß-Modus mein Leben betrachtet habe. Also, wer redet denn hier? Wer ist denn der Redende? Der hier redet, ist Gott selbst. Es ist eine unmittelbare Gottesrede. Gott spricht Israel an. Interessant ist, im Zitat dieses Verses, also wenn wir jetzt mal in Matthäus 21 hingucken, da steht in Vers 5, sagt der Tochter Zion. Also in Sacharja 9 hat Gott selber gesprochen. Und in der Aufnahme dieses Verses im Neuen Testament soll diese Gottesrede auch durch die Boten Gottes weitergesagt werden. Und wir wissen ja, das alte jüdische Prinzip lautet immer, im Kommen des Boten kommt der Absender des Boten selbst. Ja? Also, wer euch hört, hört mich, hat Jesus gesagt. Und deswegen ist das ein interessanter Vorgang, wenn man diese Texte vergleicht. Also, es geht darum, dass den Einwohnern Jerusalems, die in ärmlichen Verhältnissen lebten, in einer Stadt, die also ziemlich weit runtergewirtschaftet war durch die Zerstörungen und erst im Aufbau befindlich war, dass er diesen Leuten sagt, alles um euch rum ist niedrig, ist klein, ist überhaupt nicht repräsentativ, aber es kommt eine Freude in euer Leben, die alles verwandelt. Dein König, heißt es, kommt zu dir. Das heißt, das zeigt an, der dir schon vor Jahren und Jahrzehnten und Jahrhunderten Verheißene, der kommt zu dir. Was würden wir denken, wenn jemand sagen würde, also Prinz William hat vor, dich zu besuchen mit seiner neuen Flamme oder sein Bruder war die neue Flamme. Also ich halte ihn immer nicht so ganz auseinander. Jedenfalls, der kommt und besucht dich, würden sagen, das ist gesponnen, was soll der bei mir? Ich bin doch überhaupt keine Persönlichkeit. Wenn aber Gott sein Kommen ankündigt, kommt eine viel höhere Persönlichkeit als ein irdisches gekröntes Haupt, das jemals abbilden kann. Es kommt Gott selbst zu dir und er nimmt sich deines Lebens ganz neu an. Und deswegen feiern wir diesen Einzug Jesu, weil er auch in unserem Leben sich unserer Nöte und unserer Aussichtslosigkeiten ganz neu annimmt. Und das verspricht er selbst. Hier redet Gott selbst. Und er gibt das hier mindestens in Sacharja 9 direkt in unser Leben hinein. Natürlich kam er zuerst diese Prophetie zielt natürlich zuerst auf diese einmalige historische Situation des Einzuges Jesu nach Jerusalem. Aber die Kirche hat erkannt im Auslegen dieser Texte, dass das schon erstmal eine einmalige historische Situation war, aber dass das Kommen Jesu geblieben ist. Er zieht immer neu ein in unser Herz. So, die Freude Gottes ist also die Antwort auf Resignation, auf Depression, auf Hoffnungslosigkeit und Fatalismus in unserem Leben. Manchmal hängen sehr schwere Gewichte an unserem Herzen. Wir nennen das Sorgen. Aber es sind eigentlich schwere Gewichte, die an uns dranhängen. Und die Freude, dass Gott an diesen Dingen nicht vorbeigeht, bedeutet schon mal, dass er etliche dieser Gewichte abnimmt. Es gibt eine Hoffnung auf Veränderung in meinem Innern. In Philipper 4, Vers 4 wird ausgehend davon auch von der Freude gesprochen. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Also dort, wo Jesus zur Herrschaft kommt, merken wir an der Spur der Freude, die er hinterlässt, dass wir es mit ihm zu tun haben. Und es wird gesagt, freut euch in dem Herrn alle Wege, der Herr ist nahe. Damit ist seine Wiederkunft gemeint. Aber die Nähe des Herrn ist immer etwas, das Freude auslöst in unserem Herzen. In Lukas 2, Vers 10, wo die Geburt Jesu angekündigt wird, heißt es auch durch den Engel, siehe, ich verkündige euch große Freude. Wo immer Gott handelt in unserem Leben, entsteht Freude. Die Freude löst Bindungen, sie beendet Gefangenschaften und sie begründet eine Hoffnung. Also das ist das Erste, was wir hören sollen. Wenn das Kommen Gottes auch zu unserem Leben verkündigt wird, ist das eine freudeauslösende Nachricht. Das ist übrigens der Grundton des Evangeliums überhaupt. Das Evangelium wird ja als gute Nachricht übersetzt, also als eine freudeauslösende Botschaft. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich mit dem eigentlichen Evangelium in Berührung komme, dass ich beispielsweise über die Vergebung von Schuld nicht nur irgendwie nachdenke, sondern dass ich die Vergebung der Schuld in Anspruch nehme für mein Leben, dass ich sie suche. Und zwar nicht nur für die individuelle Schuld, sondern auch für die Beziehungsschuld. Wir sind auch Beziehungswesen. Es gibt ein paar Sünden, die machen wir alleine, ja? Und dann haben wir ein paar mehr Sünden, die haben wir gemeinsam getan. Da hat mindestens jeder einen Anteil. Auch in einer Beziehung. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir auch als Eheleute oder überhaupt als Gemeinschaften vor Gott stehen und die Vergebung für das, was in unserer Gemeinschaft nicht gelungen ist, suchen. Das spielt eine Rolle. Wir sind aber in unserer Gesellschaft sehr vom Individualismus geprägt. Ich und mein Glück, ich und mein Wohlbefinden. Dass uns die Beziehungen nicht ganz so stark im Blickfeld sind. Aber der Kreuzestod Jesu, der gilt umfassend für unser Leben. Also nicht nur für die individuelle Seite unseres Lebens, sondern auch für die Bereiche, wo wir eingebunden sind in Verhältnisse, in Beziehungen. Deswegen ist es doch für Christen eine tolle Sache, wenn ich mit denjenigen, mit denen ich mich nicht verstehe, die aber auch Christen sind, zusammen zu Gott kommen kann und sagen kann, wir kommen gerade mal nicht klar miteinander, aber wir legen dir diese Sache hin und bitten dich um deine Hilfe und Vergebung. Jetzt habe ich mal eine Frage, warum machen das so wenige? Der Grund ist der, ein Grund ist dieser Individualismus, der tief in unserem Kopf eingepflanzt ist, ein anderer ist der, dass wir meinen, das unsere ja getan zu haben, Schuld ist der andere. Aber das Ziel muss sein, wenn eine Beziehung nicht läuft, das kann eine Gemeindebeziehung sein, das kann im Hauskreis stattfinden, das kann in meiner Familie stattfinden, in meinem Freundeskreis, es kann in meiner Ehe stattfinden. dass wir gemeinsam zu Gott kommen und gemeinsam unsere Knie beugen, sage ich mal bildlich gesprochen. Und eine Not, eine Beschwernis zu ihm bringen. Verstehen Sie? Aber solange ich diese Sachen aussortiere und sage, ne, das mache ich so mit mir aus, da hat hier keiner reinzumeffen, wie ich das löse in meinem Leben. Solange ich so damit umgehe, kommt es nicht zur Erlösung. Da bleibe ich hängen auf dem Stand, wo ich stehe. Und die Freude, die hier verkündet wird, ist eine Freude, dass die Erlösung Gottes ganz nahe zu uns kommt, zum Greifen nahe, aber wir müssen sie dann auch ergreifen. Wir müssen ein Ja sprechen. Ich erinnere mich, das ist schon etliche Jahre her, da hatte ich mal mit meiner Frau einen Konflikt und wir wussten nicht, wie wir das lösen sollten. Und dann haben wir uns beide hingekniet und haben gesagt, Herr Jesus, wir finden jetzt hier keine Antwort, aber du hast unsere Ehe gesegnet. Und wir bitten dich, dass dieser Segen sich jetzt auswirkt, dass du uns jetzt zur Hilfe kommst. Das weiß ich noch. Der Tag war nicht zu Ende. Und wir hatten eine Lösung und haben uns angeguckt, wie dumm wir waren, dass wir uns deswegen gestritten hatten. Also es gibt ja furchtbare Verirrungen, die es im Alltag mal so geben kann. Aber wir hätten das nicht alleine gefunden, verstehst du? Das war kein Alleinweg, sondern hier hat ein Ehepaar sich gemeinsam gebeugt vor Gott für ihre Beziehung. Und das ist wichtig. Also, die Freude möchte uns erlösen. Sie möchte uns befreien von den Umklammerungen der Depression, der Hoffnungslosigkeit, der Ausweglosigkeit, die wir vielleicht ganz still für uns alleine so feststellen in unserem Leben. Kaum einer redet darüber. Gott möchte dort Veränderung schenken. Und da komme ich zum zweiten Punkt. Nach der prophetischen Freude geht es um das Wesen des Kommenden. Ich habe überschrieben, das Wesen des Königs. Wer ist denn derjenige, auf den ich mich hier einlassen soll? Und worauf legt er den Wert? Gibt es vier Eigenschaften, die hier in Sacharja 9 erwähnt werden. Siehe, dein König kommt zu dir. Jetzt geht's los. Erstens ein Gerechter. Zweitens ein Helfer. Eigentlich steht dort ein Rettender oder einer, der gerettet wurde. Drittens, er ist arm und viertens, er reitet auf einem Esel. Das ist in der damaligen Zeit ein Bild für Demut. Ein König, hat zu der Zeit, wo Sacharja lebte, auf einem Pferd gesessen, nicht auf einem Esel. Das Esel war das Transportmittel der armen Leute. Also der Regierungschef kommt nicht auf dem Moped, sondern der fährt im Mercedes, nicht wahr? Und wenn jetzt hier einer auf dem Esel sitzt, kannst du das mit dem Moped vergleichen. Aber wir gehen der Sache mal, wir gehen diese vier Eigenschaften mal durch. Erstens, er ist ein Gerechter. Der Maßstab, habe ich geschrieben, Gerechtigkeit. Er ist derjenige, der den Willen Gottes selber erfüllt und der zur Gerechtigkeit ruft, der sie also herstellt in unserem Leben. Gerechtigkeit war ohnehin immer Auftrag und Pflicht des Königs. Aber was mir besonders wichtig ist, ist, Jesus zog ein, prophetisch in Sacharja 9, Vers 9 angekündigt, und als er dann am Kreuz hing, kurze Zeit später, da hat er doch gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dieses Gebet, was ich eigentlich vor Gott priesterlich für die verwendet, die ihn ans Kreuz geschlagen haben, hat einen seiner Mitgekreuzigten so tief bewegt, das ist so tief unter dessen Haut gegangen, dass er sagte, der hat nichts Unrechtes getan. Das heißt mit anderen Worten, er ist ein Gerechter, der keine eigene Schuld getan hat. Und weil Jesus keine eigene Schuld verübt hatte, konnte er unsere Schuld stellvertretend auf sich nehmen. Und deswegen ist der Kreuzestod ein stellvertretender Akt. Er hat unsere Schuld durch seinen Tod am Kreuz gesühnt. Das ist der Maßstab. Also dort, wo Jesus einzieht, stellt er den Gotteswillen her, der hier Gerechtigkeit genannt wird. Wie ist denn das nun ganz praktisch, wenn Jesus also Einzug hält in meinem Leben, ganz neu? Dann kann es sein, dass er mir sagt, ja, es stimmt, du bist verletzt worden. Es gab Leute in deinem Leben, die haben auf dir rumgetrampelt und das war nicht in Ordnung. Aber ich möchte auch nicht, dass du nun ständig in der Anklage lebst, in der Beschuldigung, sondern Gerechtigkeit heißt, dass du ihnen um meinetwillen vergibst und dadurch heil wirst. Da zieht Gerechtigkeit ein in mein Leben, an dieser Stelle. Nochmal, ich bin vielleicht der Leidtragende, ich habe das gar nicht verursacht, aber ich habe trotzdem eine Verantwortung, zu reagieren in der rechten Weise. Leute, die das nicht tun, die das sagen, ich nehme deine Entschuldigung an, aber vergeben und vergessen kann ich nicht. Das hört man sehr oft, diesen Satz. Die das machen, die bleiben in der Traurigkeit ihrer Existenz hängen. Zu denen kann die Freude Gottes nicht durchdringen. Und deswegen lädt uns ja Jesus ein, alle diese etwas schwierigen Beziehungen in seinem Sinne zu beantworten, zu lösen. Gerechtigkeit kann auch sein, dass ich selbst um Vergebung bitte. Wo ich plötzlich merke, ich habe mich falsch verhalten, ich habe Worte gewählt, die den anderen verletzt haben oder die andere. Ich habe schlecht geredet hinterm Rücken. Ich habe mich gefreut am Unglück eines anderen und alles diese Dinge, die eigentlich im Herzen passiert sind, wo aber der da kommt, sagt, also wenn ich in deinem Herzen wohnen soll, dann muss das anders werden. Dieses Klima passt nicht zu mir. Ich möchte, dass das geordnet wird im Sinne meines Lichtes, meiner Gegenwart, meines Wesens. Wir nennen diesen Prozess Heiligung. Und auch hier ist der Maßstab er selbst. Man könnte ja noch sehr viel mehr dazu sagen. Ich will es mal dabei belassen, um zum zweiten Punkt zu kommen. Das habe ich genannt, der Weg. Er ist ein Rettender. Eigentlich ist das eine Passivform, die da steht. Einer, der Hilfe empfangen hat. Wir müssen bei der Betrachtung der Person Jesus sehen, dass sein Weg über diese Erde immer auch einen Vorbildcharakter für uns hat. Und deswegen ist Jesus auch darin ein Vorbild, wie er die göttliche Hilfe gesucht und empfangen hat. Wir wissen zum Beispiel im Garten Gethsemane, vor seiner Gefangennahme, also auch kurz nach diesem Einzug, hatte er große Angst. Und er betete, dass wenn es möglich wäre, dass dieser Kelch an ihm vorübergeht. Er war in totaler Bedrängnis. Und dann heißt es aber, dann sagt er noch seinen Jüngern, dass sie beten sollen, wachen und beten sollen, damit sie nicht in Anfechtung fallen. Was übersetzt heißt eigentlich, dass sie der Anfechtung nicht erliegen und ihr Raum geben. Also, dass sie die Anfechtung bestehen. Und das Bestehen der Anfechtung in Gethsemane sah so aus, dass er sagte, aber nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. So hat Jesus die Anfechtung bestanden. Und jetzt heißt es, dass er also einer ist, der die Hilfe Gottes bis zum Kreuz gesucht wird. Noch am Kreuz hat Jesus gebetet und hat Gottes Angesicht gesucht, noch in diesen letzten Stunden seines irdischen Lebens, ehe er ausrufen konnte, Tetelestai, es ist vollbracht. Und so möchte er, dass wir die göttliche Rettung, die er selber bringt, suchen. Dass wir seine Hilfe suchen, dass wir also bei unserer Eigenbewertung des Lebens nicht stehen bleiben, dass wir bei der Fremdbewertung unseres Lebens nicht stehen bleiben, sondern dass wir seine Gegenwart suchen in den Spannungen und Herausforderungen unseres Lebens. Und er sagt, dem, der aufrichtig sucht, dem begegnet er. Die Frauen haben nach der Auferstehung den toten Jesus allerdings aufrichtig gesucht und er ist ihnen als der Lebendige begegnet, da im Garten. Auch wenn sie ihn erstmal für einen Gärtner gehalten haben. Aber sie haben ihn, wenn sie nicht hingegangen wären, wäre er ihnen nicht begegnet. Also sie haben ihn gesucht und er ist zu ihnen gekommen. Also es lohnt sich, Gott zu suchen, seine Erlösung zu suchen, auch dort, wo ich ganz neu angefochten und verunsichert bin. Und diese Phasen gibt es im Leben auch des bewährtesten Christen. Es gibt kein Leben ohne Anfechtung. Aber wichtig ist, dass ich ihn suche. Das ist der Weg. Drittens, der Dienst. Es heißt hier, er ist ein Niedriger oder ein Armer. Das ist sehr interessant, dass Jesus die Armut so betont. Er kam in einfacher Kleidung, ohne Prunk und ohne Statussymbol, auf einem Esel reingelaufen nach Jerusalem. Eigentlich gab es da viele Esel, auf denen die Leute gesessen haben, nicht wahr? Ich habe mal, das ist jetzt noch ein bisschen weiter weg von Jerusalem, aber ich habe mal eine Fahrt gemacht, eine Zugfahrt gemacht, immer am Nil entlang, vom Süden von Ägypten bis ganz in den Norden, durch das ganze Land durch. Und da habe ich eine Unmenge von Leuten auf Eseln sitzen sehen, bis heute. Also das Lasttier der Armen war in Israel, auch in Jerusalem verbreitet. Es war nichts Ungewöhnliches, dass da einer auf dem Esel reingelaufen kommt. Aber dass der König, der Könige, so weit herabgeht, dass er einen Esel wie die armen Leute besteigt, das zeigt erstens an, zeigt erstmal seinen Charakter an, dass er bereit ist, klein zu werden, um uns zu retten, ist er bereit, ganz niedrig zu werden. Er macht sich selber ganz niedrig, um durch die Luke unserer Probleme hineinkommen zu können. Und das Zweite ist, dass er unscheinbar kommt und trotzdem gewaltig. Seine Niedrigkeit ist trotzdem von Herrlichkeit geprägt. Und was heißt das für uns? Auch wir sind gerufen, das Herz eines Dieners zu entwickeln. Ein Diener sucht die Hilfe für die andere Person. Sucht nicht zuerst sein eigenes Vorankommen. Und so ist Jesus nach Jerusalem hineingekommen, um uns zu helfen. Und er sagt, und wenn ich in dir lebe, möchte ich dich in dieselbe Gesinnung hineinführen dürfen, in der ich am Kreuz gestorben bin für dich. Dieselbe Gesinnung. Und das ist eine Gesinnung, die da sagt, ich suche den Vorteil des anderen. Ich lebe dafür. Wir kennen eine Missionarin in Äthiopien, die sich in dieser Gesinnung ganz vielen, auch finanziellen Engpässen unterstellt, um vernachlässigten Kindern ein Zuhause bieten zu können, in einer Einrichtung, die sie selber aufgebaut hat. Sie lebt ganz für diese Kinder. Wenn sie hier in Deutschland ist, dann nimmt sie ihren Urlaub, was ich also fast, also wo ich dachte, das kann nicht sein, dass sie ihren Urlaub dafür verwendet, aber sie nimmt ihren Urlaub, um die Einkäufe zu machen, um den Kindern was mitbringen zu können. Das ist ihr Leben. Das heißt, sie ist bereit gewesen, um Jesu Willen ganz einfach zu werden. Um die Hilfe, die sie geben kann, den Geringsten, die sie dort antrifft, zukommen zu lassen. Das ist immer der Weg. Ein Diener fragt nicht zuerst nach einer Stellung, sondern er fragt nach dem Glück des anderen, das durch seinen Dienst entsteht. Und das ist die Gesinnung der Gemeinde Jesu, in die er uns hineinführen will. Denn der Kommende, der so niedrig kommt, der möchte uns ja dort hineinführen, in dieselbe Gesinnung. Er möchte mit uns eins sein können, in dieser Weise, wie wir unser Leben führen. Und der Punkt ist der, je weiter ich herunterkomme, auf diese hier beschriebene Ebene, umso größer wird die Freude in meinem Leben. Die Freude ist dann am größten, wo ich am meisten weggegeben habe, zum Glück einer anderen Person. Es gibt kaum eine größere Freude als die. Und deswegen werden wir auch herausgerufen aus unserem Leben, das sehr stark vom Ich, meiner, mir, mich manchmal bestimmt ist. Mindestens, wo wir die Anfechtung haben. Die Freude des Dienstes, der unten lang geht, ist unbeschreiblich. Ich könnte viele Beispiele erzählen. Ich möchte aber zum vierten Punkt kommen. Das ist der Charakter. Ein auf einem Esel reitender, also der Arme und jetzt der auf einem Esel reitet. Das auf dem Esel reiten ist eigentlich ein Ausdruck von Demut. Natürlich spiegelt sich hier auch 1. Mose 49, Vers 11 wieder. Vielleicht können wir da mal kurz hingehen. Das darf man nicht ganz übersehen. Das spielt hier rein. 1. Mose, ich habe es jetzt gerade verblättert. 49. Erster Mose 49, Vers 11. Jakob segnet seine Söhne. Und als er bei Juda ist, sagt er, er wird seinen Esel an den Weinstock binden und seiner Eselin füllen an die edle Rebe. Und genau auf diesen Teil des Segens, der Juda zugesprochen wurde, bezieht sich auch dieser Einzug nach Jerusalem. Jesus, der Löwe aus dem Stamme Juda, in ihm erfüllt sich die Weissagung Jakobs. Aber eigentlich ist damit gemeint, dass er nicht stolz ist, sondern dass er mit einem demütigen Charakter kommt. Wir kennen alle diese wichtigen Verse, Sprüche 3, Vers 34, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen gibt er Gnade. Das wird mehrfach zitiert im Neuen Testament. Wir wissen, dass Gott dann am meisten in unserem Leben tun kann, wo er uns in eine ehrliche Demut hineingeführt hat. Und ehrliche Demut ist immer das Ergebnis von angenommener Demütigung. Wo ich also gewisse Vorgänge in meinem Leben, die zur Korrektur gesetzt sind von Gott her, wo ich die angenommen habe, mich drunter gestellt habe, wo eine echte Demut zur Geburt gekommen ist, dort kann der Herr am meisten tun. Und deswegen ist das immer ein Ziel für uns, ein demütiges Herz zu bekommen. Das frei ist von Neid und Missgunst. Dass ich ehrlich mitfreuen kann am Glück eines anderen, auch wenn er gerade das verspeisen darf, was ich selber gern hätte. So was soll es ja geben. Ich war, du betest für einen, auf einmal kriegt er so viel. Da kippst du um nach der anderen Seite, weil du denkst, das wollte ich eigentlich auch selber haben. Aber ein demütiger Charakter kann sich daran freuen. Also Jesus kommt als der Gerechte, als einer, der die Rettung erfahren hat, als ein Armer und als ein Demütiger. Und damit bin ich bei meinem letzten Punkt für heute. Ach übrigens, Jesus sagte ja in Matthäus 11, Vers 29, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Bitte glauben Sie mir, dass der Heilige Geist dort eine ganz wichtige Arbeit an unserem Herzen hat. Uns in diese Gesinnung hineinzuführen, weil das die Voraussetzungen dafür sind, dass die angekündigte Freude zu uns kommen kann. Die Vollendung seines Kommens ist mein letzter Punkt. Das ist hier Vers 10, der Ausblick. Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Wissen Sie, ich habe jetzt mal ein Zeugnis gehört von Tassada. Wer kennt ihn? Ihr wisst um die Geschichte. Als er zu uns sprach, sprach er über seine Identität als Palästinenser und Muslim, der ja sehr stark mit Ismael verbunden ist. Also die Person Ismaels und seiner Mutter spielt ja für Muslime eine wesentliche Rolle. Und das sieht man auch daran, dass sozusagen jeder Muslim einmal im Leben ja eine Pilgerreise nach Mekka machen soll. Und dass bei den Ritualen, die da zu vollziehen sind in Mekka, eben auch ein Nachvollzug der Hagar und ihrer Wüstenperiode dabei ist, ne, in diesem ganzen Mekka-Geschehen. Also es spielt für Muslime eine wesentliche Rolle. Und er beschrieb, das hat mich sehr bewegt seinerzeit, wie er zum Frieden mit dem Volk Israel und zum Frieden mit Gott und zum Frieden mit seinem Leben gefunden hat. Und er sagt, das ist nur über den Messias möglich gewesen, dass der Hass auf die Juden, in den ich hineingeboren und erzogen wurde, ein Jude ist eine zu hassende Person, dass er dort rausfand über die Begegnung mit Jesus. Und er sagt heute, ich glaube, dass ihnen das Land gehört, dass es ihnen von Gott zugesprochen, aber es ist auch wahr, dass wir eine Rolle in diesem Land spielen dürfen. Und dass die Versöhnung zwischen uns nur darüber geschehen kann, dass der Friedenskönig den Hass aus unseren Herzen wegräumt. Ich bin überzeugt davon, dass die geisterfüllte Gemeinde auch einen Dienst in unterschiedlich großen Bereichen der Versöhnung hat. Wir sollten uns immer auch bereit sein, dafür zu engagieren. Wenn also Rassen zum Thema gemacht werden, wenn Leute abgelehnt werden wegen ihrer Hautfarbe, oder wo es Konflikte gibt, auch zwischen Angehörigen unterschiedlicher Volksgruppen. Wer vom Messias ergriffen ist, der hat diesen inneren Drang, mindestens einen Beitrag zur Versöhnung anderer zu stiften. Und ich denke, in der ganzen Debatte um Ausländer in unserem Land, da kann man ja vieles dazu sagen, kommt mir dieser Ton noch ein bisschen zu kurz. Wir können darüber unsere politische Meinung haben, die will ich jedem lassen. Das ist nicht mein Punkt, auf den ich jetzt gucke. Ich denke nur, dass das Evangelium von Jesus eine Botschaft ist, die uns erst einmal zur Versöhnung aufruft und zum Arbeiten an der Versöhnung. Wir wissen, zur Versöhnung gehören immer zwei Seiten und nicht immer habe ich zwei Seiten, die das wollen, das ist auch klar. Ich habe nicht immer zwei Seiten. Aber ich kann doch werben gegenüber beiden Seiten darum. Also wenn die Politik, wie sie gegenwärtig praktiziert wird, sowohl auf der einen wie auf der anderen Seite, unsere Mentalität stärker formt als das Evangelium, können wir eigentlich nichts Neues in die Lage hineingeben. Wir sind nicht das Salz, auf das die Erde wartet. Also wie gesagt, ich lasse Ihnen gerne Ihre politische Meinung, die können Sie so oder so haben. Das ist mir nicht wichtig. Wichtig ist, dass der Akzent des Evangeliums immer der ist, der die Versöhnung sucht und der sich dafür engagiert. Wie auch immer Sie die politische Szene bewerten. Es wohnen ja erstmal genug Leute hier, die sich untereinander nicht verstehen. Die sich in Ghettos abgrenzen teilweise. Es gibt so viele Grenzen. Und da denke ich, ist die Gemeinde Jesu ein Ort, wo alle gleichwertig sind. Verstehen Sie, wie ich das meine? Wo eine gelebte Gleichwertigkeit vorhanden ist. Wo der Unternehmer, der mehrere Autos in der Oberklasse fährt, sich kümmert um die, die von Hartz IV leben. Und keiner mehr Wert hat als der andere. Verstehen Sie, was ich meine? Im gemeindlichen Verhältnis. Also wo eine Gleichgesinnung angestrebt und gesucht wird und wo man sich auch in der Gemeinde nicht auffächert, nur in Geschmacksgruppen, sondern wo ich in meiner Gemeinde lerne, zu gegensätzlichen Personen, die also ganz anders leben wie ich, ein belastbares Verhältnis zu entwickeln. Das ist eigentlich die Aufgabe des Evangeliums, diese Einheit der Welt darzustellen. Und da nun mal das Evangelium allen gilt, den unterschiedlichsten Milieus, den unterschiedlichsten Nationen und ihren Identitäten, ist die Gemeinde Jesu der Ort, wo diese Einheit sichtbar gemacht werden soll. Wie gesagt, das hat erstmal nichts mit Politik zu tun, sondern das ist zunächst mal die reine Aufgabe, vor der wir stehen. Und das heißt, der Dienst der Versöhnung, der kostet mich etwas. Das ist nicht zum Nulltarif zu haben. Wenn ich nämlich erwarte, die anderen sollen mal werden wie ich und dann bin ich mit ihnen auch einverstanden. Also alle sollen mal werden wie ich und dann ist es gut. Dann haben sie ihren Job gemacht. Dann mache ich es mir sehr einfach. Es lässt sich oft so nicht bewerkstelligen. Sondern wir müssen gemeinsam eine Plattform finden, wo wir miteinander auskommen. Das gilt aber jetzt nicht nur für Angehörige verschiedener Ethnien, sage ich mal, also einer verschiedenen Herkunft, sondern zum Beispiel auch für diejenigen, die verschiedene Frömmigkeitsfärbungen haben, die alle Christen sind, die alle an Jesus glauben, wirklich an Jesus glauben, wirklich auch ihr Leben an ihn gebunden haben, aber doch auch verschiedene Akzente setzen. Gerade im Lutherjahr 2017 ist mir das besonders wichtig, dass wir verstehen, dass der Leib Christi nur einer ist und dass wir nur ein Haupt haben, wo immer wir uns noch so versammeln. Also sind die gläubigen Katholiken und die Orthodoxen genauso bei Jesus dran wie wir. Und das zu leben, zu sagen, wir überwinden von unserer Seite her die Fremdheit, die Isolation von der anderen Seite, wir suchen die Gemeinschaft und ich gehe davon aus, dass die anderen auch etwas haben, das ich so nicht habe. Ich habe jetzt mal einen Artikel zu schreiben gehabt und da habe ich reingeschrieben zu dem Thema Einheit, dass Gott seine himmlische Medizin, die er bereitstellt für unser Leiden, nicht nur in einen bestimmten konfessionellen Arzneischrank geräumt hat, sondern das hat er ein bisschen breiter aufgeteilt. Und das kann man entdecken. Das ist das eine. Und zum anderen kann ich entdecken, dass auch dort, wo ich bewusst von der Bibel her eine andere Meinung haben kann und darf als andere und muss, dass auch dort das Gespräch zu einer Art Reinigung führt. Ich lerne etwas von anderen und gebe einzelne Positionen auf, die ich bisher hatte und wo ich erkenne, das war nicht so ganz optimal. Und andere machen es auch. Aber wenn sozusagen die Zusammengehörigkeit erstmal festgestellt wird, wenn das die Zusammengehörigkeit klar ist, kann man auch über Trennendes ganz anders reden. Und das ist auch ein Ausdruck dessen, was hier steht, dass er den Frieden bringt und damit auch die Nähe und die Gemeinschaft ermöglicht. Also das ist ein ganz breites Feld. Den großen Frieden, der die ganze Welt umspannt, der wird erst kommen mit der Wiederkunft Jesu. Aber bis dahin gilt uns das Wort, selig sind die Friedensstifter. Das meine ich jetzt gar nicht in erster Linie politisch, sondern das Engagement für Versöhnung in dem Bereich, wo ich lebe und wo ich von Gott eine Beauftragung habe, wo ich hineingegeben, wo mir etwas geöffnet wurde von Gott, wo ich Zugang habe zu einem bestimmten Bereich meiner Gemeinde, eines Hauskreises, eines persönlichen Umfeldes. Dort möchte der Herr, dass ich diesen Frieden suche, dass ich ihn stifte, dass ich mich für ihn engagiere. Und so wie der Herr sich selbst am Kreuz hingegeben hat, um den Frieden mit Gott, den wir ja so dringend brauchen, zu ermöglichen, so möchte er auch, dass wir unser Kreuz tragen, auch wenn das ein anderes Kreuz als seines ist, dass wir auch unser Kreuz tragen, um den Frieden bei anderen zu bewerkstelligen. Das ist hier der große Zusammenhang. Und da merken Sie, was es bedeutet, wenn Jesus kommt. Da geht es nämlich darum, dass die Freude neu zu mir kommen möchte. Mit seinem Kommen kommt immer auch die himmlische Freude. Mit seinem Kommen kommt aber auch das Wesen dieses Königs zu mir. Seine Gerechtigkeit, seine Rettung, seine Niedrigkeit, also seine Armut und seine Demut. Und wo das geschehen ist oder wo das in Bewegung ist, da darf ich mich einsetzen für die Versöhnung in meinem Umfeld, in meinem eigenen Herzen. Manchmal beginnt der Dienst der Versöhnung im eigenen Herzen, weil ich über andere Leute in einer Weise gedacht habe, die ich vor Jesus eigentlich nie vorzeigen könnte, die in seinem Licht gar keinen Bestand hat. Und wo das im eigenen Herzen verwandelt wird, kommt eine Vollmacht auf mein Leben. Hier und dort, wo Gott das möchte, wo er mich hineinstellt, an den Zerwürfnissen meiner Umgebung im Sinne der Versöhnung zu arbeiten. Das kann so sein, dass man sich für Ehebeziehungen einsetzt, die gerade in einer Krise sind und wo ein größeres Problem zu kommen scheint. Es kann sein, dass man sich für Vernachlässigte einsetzt und die Beziehung zur Gemeinde wieder neu knüpft. Wissen Sie, ich denke auch eines, in den allermeisten Ortsgemeinden, lassen Sie mich das bitte noch sagen, in den allermeisten Ortsgemeinden haben wir Leute, die nicht mehr kommen, die aber mal kamen. Und da ist immer meine Frage, wer besucht die? Wer geht ihnen nach? Oder leben wir nach dem Motto, naja, wenn die einen wegbleiben, kommen neue? Hauptsache, unser Gemeindehaus ist voll. Das ist nicht die Art, wie der Herr über sowas denkt. Das muss man mal klar sagen. Das ist mit seinem Hürdesein nicht zu verbinden. Wer besucht die, die nicht mehr kommen? Denken Sie dran. Das ist auch ein Akt der Versöhnung, zu sagen, zu denen hinzugehen, die einen Gemeindefrust haben, die, entschuldigen Sie mal, so den Kanal voll haben von irgendwelchen Missständen, die es ja vielleicht auch wirklich gegeben haben kann. Das kann ja sein, ich will das gar nicht leugnen. Aber sie jetzt ihrem Frust zu überlassen und ihnen nicht mehr nachzugehen, ist nicht die Art, wie der Herr handelt. Also sucht er Menschen, die sich für diese Versöhnung engagieren. Das sind Menschen, die nicht mehr kommen, zurückfinden zu ihrer Gemeinde, zurückfinden zu ihrem geistlichen Weg, sage ich mal im Allgemeinen. Das alles schwingt hier mit. Und weil also das, was Jesus in unserem Leben bewirken will, viel größer ist als das, was wir zurzeit gerade machen. Deswegen möchte er neu zu uns kommen, in diesem Bild gesprochen. Deswegen sollen wir ihn erwarten. Deswegen dürfen wir ihm gewissermaßen neu Raum geben in unserem Leben. Deswegen möchte er einziehen bei uns. Und das Ergebnis, wo wir ihm folgen, wird immer Freude sein. Amen.